Die Zukunft sieht gut aus. Esima fummelt mit dem Schlüssel am Schloss herum und sieht nicht, was hinter ihr geschah. Ihr Vater als kleiner Junge, als er noch um die Zuneigung seiner Mutter kämpfte. Seine Großmutter, ausgelaugt von der Arbeit für die Frauen, deren Häuser sie sauber hielt, deren Wäsche sie wusch, deren Kindern sie die Ärsche abwischte. Ausgelaugt von den Knochen eines Ehemanns, der viele Söhne wollte. Und den Männern, die sie unterhielt, damit sie sie ihm geben konnte. Sie sorgt für ihn mit der funktionalen Perfektion einer Krankenschwester bis zu seinem 13. Lebensjahr und stirbt mit einem langen, erschöpften Seufzer in ihrem Bett. Für seine Stiefmutter ist er wie ein streunender Hund, der oft genug auftaucht, sodass sie ihn wiedererkennt, aber sie würde ihn niemals reinlassen. Sie tanzen umeinander herum, der Junge tänzelt bedürftig auf sie zu, die Frau pirouettiert von ihm weg. Sie wuchs als älteste Tochter von zu vielen auf und weiß, wie die Bedürfnisse eines Kindes die Träume eines Mädchens zerstören können. Der Junge sieht nur den ihm zugedrehten Rücken, die Abweisung. Und der Vater ignoriert alles, geblendet von dem Entzücken eines alten Mannes über eine junge Frau, die noch frisch zwischen den Beinen ist. Diese wird er mit niemandem teilen. Und als der Junge 15 ist und vom Markt zurückkehrt, findet er seine Habseligkeiten in zwei Plastiktüten vor der Haustür. Er klopft nicht einmal, um herauszufinden, warum. Oder um zu fragen, wohin er gehen soll, sondern haust mit zwei anderen mutterlosen Jungs in einem verlassenen, halbfertigen Bungalow, wo seine beiden besten Hemden gestohlen werden. Und er lernt, sein Geld immer und zu allen Zeiten bei sich zu tragen. Er bettelt, er verkauft Altmetall, er stiehlt. Und Letzteres fällt ihm so leicht, dass es zu seinem Ausweg wird. Er fängt klein an, mit Taschendiebstählen und Waren, die er von schlecht gehüteten Marktbuden klaut. Er lernt, wie man Schlösser knackt, Wagen kurz schließt, seine Fingerfertigkeit verfeinert. Als er 21 ist, kommt der Krieg. Und während Menschen auf den Straßen jubeln und Biafra, Biafra rufen, hortet er Güter. Als die Güter rar werden, macht er ein Vermögen. Als das Essen rar wird, überfällt er mitten in der Nacht Bauernhöfe und dabei wird er seine Frau kennenlernen. Und deshalb sieht Esima, die mit dem Schlüssel am Schloss herumfummelt, nicht, was hinter ihr geschah. Ihre Mutter, im Alter von 22. Nicht schön, aber mit dem frischen Aussehen einer Frau, die nie hungern musste. Ihre Mutter ist ein freches Mädchen, das sich mehr nimmt, als ihr zusteht. Es ist das Jahr 1966, Monate bevor sich alles ändert. Und sie befindet sich auf einer Party von Freunden ihrer Eltern. Und dort ist ein Mann mit einer Haut so gelb wie eine Mango und einem kantigen Kinn und einem Körper wie die Statue von David und jeder Menge Geld. Die unverheirateten Frauen rüsten auf. Gewinnendes Lächeln, strammer Ausschnitt, gefällige Persönlichkeit und ziehen in den Krieg um ihn. Als sie als Siegerin hervorgeht, nimmt sie dies als ihren Lohn an. Nach fast einem Jahr der Brautwerbung bricht der Krieg aus. Ihre Leute sind Biafra-Loyalisten, seine Leute halten Ojukwu für einen Idioten. Am Abend ihrer Verlobungsfeier erscheinen nur ihre Leute. Und als sie am nächsten Tag zu ihm geht, stellt sie fest, dass er das Land verlassen hat. Ihre Familie und sie sind bald gezwungen, aus der Stadt zu fliehen. Sie sind bald gezwungen, das bisschen, was sie tragen konnten, einzutauschen. Sie sind bald gezwungen, fast schon zu betteln. Und zum ersten Mal in ihrem Leben ist das Essen so knapp, dass sie sich nachts auf Bauernhöfe schleicht und heimlich die zarten, noch nicht ausgewachsenen Maiskolben erntet. Vom Kochen werden sie so weich, dass sie auch den inneren Kern und die faserige Hülse mit isst. Eines Nachts stößt sie auf eine kleine Farm hinter einem Hügel. Und dort trifft sie auf einen Mann, der die neuen Süßkartoffeln stiehlt, die eigentlich ihr zustünden. Es kann nicht zu einer Auseinandersetzung kommen, er ist wohlgenährt und stark. Und selbst wenn sie aus Trotz Alarm schlagen würde, könnte er sie zum Schweigen bringen. Aber er legt den Finger auf seine Lippen und reicht ihr eine Süßkartoffel. Und weil sie ist, wie sie ist, gestikuliert sie, dass sie zwei weitere will. Er gibt ihr noch eine und sie verzieht sich. Als sie in der nächsten Nacht zu der Farm zurückkehrt, wartet er dort auf sie. Sie setzt sich zu ihm und sie lauschen den Grillen und dem Atem des anderen. Als er seinen Arm um sie legt, kuschelt sie sich an ihn und weint. Zum ersten Mal seit ihrer Verlobungsfeier vor vielen Monaten. Als er ihr eine Süßkartoffel in den Schoß legt, lacht sie. Und als er ihre Hand nimmt, denkt sie, ich bin drei Süßkartoffeln wert. Sie wird zwei Töchter bekommen. Die erste nennt sie aus Trotz Biafra, wie um zu sagen, sieh mal, Mutter, setze deine Hoffnungen auf ein anderes zerbrechliches Ding. Und die zweite heißt nach ihrer Mutter, die mittlerweile verstorben ist und nicht wissen kann, dass ihre Tochter ihr vergeben hat, dass sie sich für die Verliererseite entschieden hat. Und auch nicht, dass sie ihr jüngstes Kind Esima nennt, die mit dem Schlüssel am Schloss herumfummelt und nicht sieht, was hinter ihr geschah. Ihre Schwester, die von allen nur Bibi genannt wird, weil es Unsinn ist, ein Kind nach einem Land zu nennen, das nicht mehr existiert. Bibi ist auf eine Art schön, wie es ihre Mutter nie war. Bibi ist stur, wie es ihre Mutter immer war. Sie bekriegen sich, seit sie Bibi in ihrem Schoß trug und das Kind so schwer auf den Muttermund drückte, dass schon ein leichtes Rütteln es herausbefördert hätte. Während Bibis Mutter das Bett hüten musste, fing sie an, ihr Kind zu hassen und kochte so sehr vor Wut, dass das Mädchen eigentlich in ihrem Bauch hätte verglühen müssen. Und 3 Jahre später kommt Esima, ja, hübsch, aber auf eine handhabbare Weise, die wenig Ärger macht. Sie ist ein schwacher Abklatsch von Bibi, blasser im Ton und in der Persönlichkeit, aber auf die Art süß, wie Bibi auch sein kann, wenn sie etwas will. Bibi verabscheut sie. Nein, Esima kann Bibis Spielsachen nicht haben. Nein, Esima kann nicht mit Bibi und ihren Freundinnen zusammen zur Schule gehen. Nein, Esima kann kein Kissen haben. Sie soll einfach ein paar Papiertücher zusammenknüllen und sich damit zufrieden geben. Esima wächst damit auf, sich nach der Zuneigung ihrer Schwester zu sehnen. Als Bibi 21 ist und ihre Eltern Schwierigkeiten haben, die Studiengebühren zu bezahlen, lernt sie Godwin kennen. Er hat gelbe Haut und ein kantiges Kinn, wie sein Vater. Und sie verliebt sich in ihn. Sie verliebt sich umso heftiger, als ihre Mutter sie vor ihm warnt. Und als ihre Mutter sie bedrängt und sagt, »Du weißt nicht, zu was seine Leute fähig sind, aber ich schon«, sagt Bibi, »Du bist nur wütend und verbittert, weil ich einen besseren Mann gefunden habe als du.« Und ihre Mutter schlägt sie. Und damit ist das Gespräch beendet. Esima fungiert als Vermittlerin, eine Rolle, in die sie seit ihrer Jugend gezwungen wurde. Und sie hält Bibi auf dem Laufenden, was Neuigkeiten innerhalb der Familie betrifft, obwohl ihre Mutter von Esima gefordert hat, Bibi außen vor zu lassen. Und Godwin ist ein besserer Ernährer als Bibis Vater, heute ein einfacher Händler. Er mietet ihr eine Wohnung. Er leiht ihr ein Auto. Er blendet sie mit zahlreichen Geschenken und Dingen, die sie nie zuvor kannte, wie Geld auszugeben oder Orgasmen. Dann spricht sie eines Tages von Heirat. Und er geht. Und sie kann ihn 12 Tage lang nicht erreichen. 12 Tage, die ihr Bankkonto deutlich schmälern. 12 Tage, in denen sie in einer Wohnung sitzt, die auf seinen Namen läuft – ein Auto fährt, das auch auf seinen Namen läuft, und sich fragt, was an seinem Namen so besonders ist, dass er ihn ihr nicht geben will. Und als er schließlich zurückkehrt und sieht, dass sie ausziehen will, packt er ihr Haar, reißt daran. Schreit sie an, auch dies würde ihm gehören, und es trifft sie hart, der Schlag seiner Faust. Aber auch die Einsicht, dass ihre Mutter vielleicht doch recht hatte. Es ist kein zärtliches Wiedersehen. Bibis rechtes Auge ist fast völlig zugeschwollen. Die Lippen ihrer Mutter sind fest aufeinander gepresst. Und die beiden sehen sich weder an, noch reden sie miteinander. Ihr Vater, der die Spannungen zwischen den beiden Frauen noch nie ertragen konnte, wird an seine turbulente Kindheit erinnert, tätschelt Bibis Schulter und geht fort. Und es ist diese sanfte Berührung, die sie zu Tränen rührt. Schon bald fängt sie an zu schluchzen. Und ihre Mutter verzieht immer noch keine Miene, aber es ist ein nasses Gesicht, das sie wegdreht, damit es niemand sehen kann. Esima bringt Bibi ins Bad. Es ist dasselbe Bad, das sie sich geteilt haben und wegen dem sie sich gestritten haben, seit sie alt genug waren, um zu sprechen. Sie setzt sie auf den Klodeckel und säubert ihre Wunden. Als sie fertig ist, sieht es immer noch schrecklich aus. Als Bibi aufsteht, um sich ihr Gesicht anzusehen, zeigt der Spiegel sie beide. »Ich sehe immer noch schrecklich aus«, sagt Bibi. »Ja, das stimmt«, antwortet Esima, und gleich darauf lachen sie. Und in ihrem Spiegelbild erkennen sie zum ersten Mal, dass sie exakt das gleiche Lächeln haben. Wie kann es sein, dass sie es so lange nicht bemerkt haben? Sie wissen es nicht. Bibi macht sich Sorgen um ihre Sachen, die immer noch in der Wohnung sind. Esima sagt, das sei kein Problem. Sie würde sie holen. »Warum bist du immer noch so nett zu mir?«, fragt Bibi. »Gewohnheit«, sagt Esima. Bibi denkt einen Moment lang darüber nach und sagt dann etwas, das sie noch nie zu ihrer Schwester gesagt hat. »Danke.« Und deshalb fummelt Esima mit dem Schlüssel am Schloss herum und sieht nicht, was hinter ihr geschah. Godwin, der unter der zerstörerischen Nachsicht seines Vaters aufwuchs. Godwin, der so wenig daran gewöhnt ist, ein Nein zu hören, dass es ihn wie Säure trifft, die den oberflächlichen Anstand eines Menschen zersetzt, der immer bekommt, was er will. Godwin, der sein Cello zerschlug, als er feststellen musste, dass sein jüngerer Bruder besser spielen konnte, was ihn nun hierher gebracht hat. Wo er zusieht, wie Esima, die von hinten genau wie ihre Schwester aussieht, mit dem unvertrauten Schlüssel am Schloss von Bibis Wohnung herumfummelt, sodass sie nicht sieht, was hinter ihr geschieht. Godwin mit einer Pistole, mit der er ihr in den Rücken schießt.